Es gibt diese Beziehungen, da bist du dir sicher. Das hält für immer. Und es gibt Außenpolitik. In dieser 11KM-Folge schauen wir auf die Beziehung von Russland und dem Iran, auf die wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen, welche Ziele Russland und der Iran im Nahen Osten verfolgen und warum sie in Zukunft auch große Konkurrenten werden könnten. Das erzählt uns Björn Blaschke, jetziger ARD-Moskau-Korrespondent und davor lange Zeit zuständig für den Nahen Osten. Hallo Björn.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 22. April. Kleiner Hinweis, weil sich die Lage im Nahen Osten so schnell ändern kann. Mit Björn habe ich letzten Mittwochmittag gesprochen. Also vor den neuesten Entwicklungen in Sachen Iran und Israel, die danach ab Freitag passiert sind. Björn, sag mal, wenn man so sagt, dass Russland und Iran Verbündete sind, was heißt das eigentlich? Also mal im übertragenen Sinne, wenn man ein Foto von den beiden Verbündeten rahmen und hinstellen würde, wie wären die darauf zu sehen? Eher so innig umschlungen oder ein bisschen förmlich auf Abstand?
Naja, dass sie beide, glaube ich, dazu neigen, eher so ein bisschen Distanz zu wahren, würde ich sagen, dass sie nebeneinander stehen, einander förmlich die Hand reichen. Aber sie sind nicht diejenigen, die einander um den Hals fallen oder einander in den Arm nehmen. So sehe ich sie nicht. Man sieht sie nicht eng umschlungen, aber doch Schulter an Schulter.
Dann lass uns das Verhältnis von Russland und dem Iran mal ganz aktuell ansehen. Nach dem Angriff vom Iran auf Israel vor etwas mehr als einer Woche und allem, was danach folgte, fürchten sich viele vor einer Eskalation im Nahen Osten, die außer Kontrolle gerät. Welchen Einfluss hat Russland auf den Iran?
Diese beiden Länder haben sehr enge Kontakte.
Nach dem iranischen Angriff auf Israel ruft Russland alle Länder in der Region zur Zurückhaltung.
Wir sind wegen der Eskalation der Spannungen in der Region äußerst besorgt. Eine weitere Eskalation ist für niemanden von Interesse.
Gerade vor kurzem hat ein Telefonat zwischen Wladimir Putin, also dem Präsidenten Russlands, und Ebrahim Raisi, dem Regierungschef in Iran, gezeigt, dass man miteinander tatsächlich in Kontakt steht, direkt auch miteinander spricht, telefoniert, über die Botschaften in Kontakt ist.
Das war am 16. April, also Dienstag vor einer Woche.
There's been a conversation between President Putin and Iran's President Ebrahim Raisi. We're hearing that they had a phone call a short while ago.
Und das war mehr als nur ein Telefonat, da ging es auch um ein politisches Signal, hat auch der britische Sender Sky News berichtet.
We also understand that the Iranian president also told President Putin that Iran is not interested in further escalation in the Middle East.
Was man darüber weiß, ist, dass sie also zum Telefonhörer gegriffen haben und gesagt haben, alle Seiten mögen doch bitte Zurückhaltung wahren. Es solle nicht zu einer direkten Konfrontation kommen. Das hat der Kreml wiederum gesagt, habe Putin erklärt, Herrn Raisi, weil es eine katastrophale Situation nach sich ziehen könnte, wenn es eine Eskalation gäbe.
During that phone call, President Putin expressed hope that all parties in the Middle East would show restraint.
Iran ist meistens so die Kraft, die nach vorne prescht und sagt, Israel muss sich komplett zurückziehen, Israel hat nichts in der Region verloren, wie auch immer, während das eben aus Russland eigentlich nicht zu hören ist. Das heißt, man ringt, glaube ich, dann eher tatsächlich im diplomatischen Chor um die Worte, die man tatsächlich dann eben auch kundtut.
Was genau ist denn Putins Position bei dem Militärschlag vom Iran gegen Israel am 14. April? Also dem, wo die über 300 Drohnen und Raketen auf Israel geflogen sind.
Also man tritt da für Gewaltlosigkeit ein und für diplomatische und politische Lösungen der Konflikte, insbesondere im Nahen Osten. Und so hat es jetzt auch in diesem Zusammenhang wieder geheißen. Man wolle, dass diplomatisch-politisch agiert werde und nicht mit Waffen. Das ist so die grundsätzliche Haltung. Das hat was damit zu tun, dass Putin durchaus relativ enge Kontakte nach Israel immer gehabt hat. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass relativ viele russischstämmige Juden, Aschkenasi-Juden, nach Israel gegangen sind. Mhm. Und die haben zum Teil Geld und schicken auch Geld nach Russland und so weiter und so fort. Also es gibt über die Aschkenasi-Minderheit tatsächlich eine relativ enge Beziehung nach Israel. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch eine relativ enge Beziehung zu den Palästinensern von Seiten Russlands. Mhm. Man hat zwar Attacken, Terrorangriffe verurteilt, aber man hat die palästinensischen Organisationen, die dahinter steckten, nie als terroristische Organisation gebrandmarkt. Also sie sind in Russland nicht unbedingt verboten. Mhm. Das heißt, das ist eher so ein Eiertanz. Und das hat was damit zu tun, dass sich Putin, denke ich zumindest, nicht alles mit der arabischen Welt verscherzen möchte. Ja. Sondern er hält sich sozusagen alle Optionen offen. Wenngleich man jetzt sagen muss, glaube ich, dass er eher auf der palästinensischen Seite eingeschwenkt ist. Aber er ist nicht komplett gegen Israel. Das ist so seine Position. Und da unterscheidet sich natürlich die Position Putins oder des Staates Russland vom iranischen Staat. Iran hat ganz klar Israel zum Feind erklärt. Und tut zumindest so, als wäre es Vertreter der Palästinenser.
Das heißt, Russland ist da schon auch in einem Interessenkonflikt, aber offenbar gibt es genug, was Russland mit dem Iran eint, wenn die beiden Schulter an Schulter stehen, sinnbildlich.
Naja, erstmal gibt es sozusagen einen gemeinsamen Gegner und der Gegner ist dann in dem Fall nicht Israel, sondern der gemeinsame Gegner ist der, ich sage jetzt mal vorsichtig, der große Feind USA. Das ist etwas, was die beiden auf jeden Fall eint. Und was Putin speziell eben momentan an diesem Angriff Irans auf Israel interessiert, wie auch überhaupt den Krieg in Gaza oder Israels und der Palästinenser im Gazastreifen, ist etwas, was für ihn nur von Vorteil sein kann. Insofern, als die Welt jetzt halt dahin guckt, machen wir ja alle. Wir gucken eher eben nach Gaza seit dem 7. Oktober, als wir noch in die Ukraine gucken. Und alles, was von der Ukraine ablenkt, ist in Putins Interesse. Und wenn man das jetzt noch weiter spinnt, kann man sagen, es gibt gerade große Diskussionen darüber, wer welche Waffen bekommt. Also welche Waffen bekommt die Ukraine, welche soll Israel bekommen. Und da kann Putin letztlich nur gewinnen. Alles, was ablenkt und was weniger Waffen für die Ukraine bedeutet, also die Ablenkung das eine und die Waffen das andere, können nur gut sein für Putin. Mhm. Und insofern hat er natürlich auf jeden Fall einen Profit davon.
Okay, also das heißt, auf der einen Seite plädiert Putin auf jeden Fall für eine Deeskalation. Und zwar auch, das habe ich in unserer letzten Folge zu Israel und Iran gelernt, weil Putin möchte, dass der Iran ihn weiterhin mit Waffen für seinen Ukraine-Krieg unterstützen kann. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Aber auf der anderen Seite hat er tatsächlich Vorteile von einer Eskalation. Einmal aufgrund der Aufmerksamkeit weg von der Ukraine und einmal, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie du gesagt hast, die Waffen, die nach Israel gehen, nicht in der Ukraine landen. Richtig?
Genau.
Okay. Also Iran und Russland stellen sich zumindest nach außen hin als Verbündete dar. Wenn wir jetzt mal reinzoomen in beide Länder, ganz unabhängig von der Außenwelt, wie nah sind sich Putins Russland und Raisis Iran denn wirklich?
Putin ist ganz klar ein Typ, der alles, was mit religiösem Extremismus angeht, also zumindest auf der islamischen oder der muslimischen Seite angeht, ablehnt. Da, als wir noch über die Muslimbrüder geredet haben, dass die doch in Ägypten vielleicht eine moderate islamistische Kraft sein könnten und nachher auch eines Besseren belehrt wurden, da war der schon derjenige, der gesagt hat, kann man alles vergessen. Mit diesen Islamisten, egal welcher Couleur, ist kein Staat zu machen. Also eigentlich lehnt er Islamismus ab. Und rein ideologisch gesehen kann letztlich auch Iran nur das ablehnen, was Putin da treibt. Also die sind einfach nicht dickste Freunde, glaube ich einfach nicht. Aber es gibt natürlich Interessen und das sind taktische Interessen.
Welche taktischen Interessen sind das denn in der ganzen Region im Nahen Osten?
Also Iran möchte Einfluss im Nahen Osten haben, versucht es zu bekommen über die schiitischen Bevölkerungsgruppen der jeweiligen Länder. Also das sind die iranischen Interessen. Russland hat auch ein Interesse daran, in der Region Fuß zu fassen. Also wir arbeiten kurzfristig zusammen bei einigen Dingen und bei anderen Dingen auch langfristig, also strategisch. Da gibt es durchaus eben Übereinstimmungen und das bringt sie auch zusammen. Also das wichtigste Beispiel dafür ist, glaube ich, Syrien. Also in Syrien, wo seit 2011 Aufstand geprobt wird, seit 2012 Bürgerkrieg herrscht, wir nennen es immer noch Bürgerkrieg. Zeitweilig waren ja sehr viele Kräfte auch von außen da drin, aber wir nennen es Bürgerkrieg. Und im syrischen Bürgerkrieg arbeiten eben Iraner und Russen de facto zusammen. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß ihr tatsächlicher Austausch ist. Also Aktionen gestartet werden, hallo, hallo, wir machen heute das und das. Das bezweifle ich. Aber man ist auf jeden Fall on the ground zusammen in diesem Land und unterstützt den Präsidenten, nämlich Bashar al-Assad, weil man den gerne an der Macht halten möchte.
Und woran liegt das, dass sich Iran und Russland da zusammengetan haben? Was ist denn das Interesse der beiden Länder, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad an der Macht zu halten?
Das russische Interesse ist eines, es gibt einen russischen Hafen im Mittelmeer und der ist in Syrien. Darum möchte man das bewahren auf jeden Fall. Man sagt dann immer, man möchte die territoriale Integrität Syriens gewahrt sehen, aber de facto ist es eben auch noch was anderes. Man möchte halt da seine Basis nicht verlieren. Die Iraner möchten Syrien nicht verlieren und nicht auseinanderbrechen sehen, weil Syrien auf der großen Achse liegt, die der Iran hat, um Waffen nach Libanon zu bringen. Man kann den Bogen jetzt noch ein bisschen weiterspannen dabei. Es geht den Iranern um den grünen Halbmond oder auch schiitischer Halbmond genannt. Das sind Länder, die schiitisch dominiert sind, also wie Iran selber auch. Da gibt es in Libanon einerseits die Hezbollah, klar, kennen wir alle. Syrien ist nicht schiitisch dominiert, aber das System oder das Regime steht auf jeden Fall den Schiiten in Iran nahe und ist auch irgendwie über Geschichte und so weiter verbunden. Dann kann man weiter gucken in den Irak, den großen Nachbarn Syriens. Da gibt es auch sehr viele Schiiten, 60% sind es. Und der Weg geht dann weiter runter bis in den Jemen. Und sozusagen in der Krümmung sitzt Iran selber. Diesen schiitischen Halbmond, den grünen Halbmond, den möchte Iran als Einflussgebiet haben. Und darum ist Iran sehr aktiv in Syrien und möchte das System halten. Also man arbeitet taktisch zusammen, hat aber letztlich unterschiedliche Ambitionen.
Also sozusagen eine geopolitische Zweckbeziehung und immer wieder gegen den Westen.
Und das ist etwas, was die beiden auf jeden Fall zusammenbringt. Russland ist der Staat, der letztlich zusammen mit Iran und anderen Staaten auf dieser Welt gleichzeitig so ein bisschen auftritt als die Retter der Enterbten, die Vertreter der Unterdrückten dieser Welt, wie auch immer du das nennen willst. Wir haben also den globalen Westen oder den globalen Norden und die sind die alten Kolonialmächte und die unterdrücken halt den globalen Süden, wie man immer so schön sagt. Und dagegen spielen die sich so ein bisschen als Vertreter auf. Also als Vertreter eben dieser Unterdrückten und Entrechteten dieser Welt. Und das spielen sie ganz klar zusammen. Und das sieht man dann eben auch in so Gemeinschaftsprojekten wie zum Beispiel den BRICS-Staaten.
Ganz kurz, ich glaube, das müssen wir einmal kurz sagen. Was sind die BRICS? Das ist ja diese Vereinigung von Staaten, vorrangig aus dem globalen Süden. Kannst du uns das nochmal umreißen?
Ja, BRICS-Staaten, das sind ursprünglich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die haben sich im vergangenen Jahr erweitert, unter anderem um Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.
37% der weltweiten Wirtschaftskraft und 46% der Weltbevölkerung wird das neue Bündnis zukünftig repräsentieren.
Und es ist so eine Art Wirtschaftsbündnis. Es ist jetzt nicht total eng, aber sie haben einander zugesagt, dass sie kooperieren. Mhm. Ein Bündnis, das allen anderen, und jetzt kommt wieder dieser Begriff, westlichen Bündnissen gegenübersteht.
Sie wollen ein politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zum Westen sein, den sie als zu dominant empfinden.
Eine Gemeinschaft von Autokraten und Demokraten, die nun an der Schwelle steht, dem Westen ernsthaft Konkurrenz zu machen.
Und auf der Ebene können diese Staaten, die da zum Teil eben verfemte Staaten sind, also welche, die geächtet worden sind vom großen, wichtigen Westen, da können die eben kooperieren. Und das passiert auf der russischen Seite auf jeden Fall. Da gibt es die sogenannten Grauimporte. Grauimporte heißt, es sind dann nicht offizielle Importe, sondern das sind Importe, die Umwege nehmen. Mhm. Also beispielsweise importiert China von irgendwo Computerchips oder Georgien macht es und gibt es dann weiter an Russland. Obwohl das eigentlich sollten diese Computerchips eben Russland nicht erreichen. So, und auf dieser Ebene kann man natürlich ganz gut kooperieren. China, wie gesagt, ein Teil der BRICS, genauso wie auch andere Staaten. Indien kauft Öl und Gas, genau wie China, obwohl das alles eigentlich nicht mehr sein sollte, wenn es nach dem westlichen Sanktionsregime geht. Und diese Sanktionsregime haben aber ursprünglich andere Gründe. Bringt aber die Leute zusammen.
Ja, okay. Das heißt, die werden aus ganz unterschiedlichen Gründen sanktioniert. Zum Beispiel Russland wegen dem Krieg gegen die Ukraine, der Iran wegen seines umstrittenen Atomprogramms. Das heißt, dieses Wirtschaftsbündnis ist auch ein Weg, um Sanktionen gegebenenfalls zu umgehen.
Man arbeitet auf der Ebene zusammen. Und für Russland ist das überlebenswichtig.
Aber da gibt es ja auch Länder unter den BRICS-Staaten, die sehr wohl mit dem Westen zusammenarbeiten, oder?
Ja, Brasilien zum Beispiel ist ja wiederum ein Staat, der auch mit dem Westen oder dem Norden, je nachdem wie man guckt, ganz gut zusammenarbeitet. Also da gibt es immer unterschiedliche Ebenen. Aber ich glaube, es war Indiens Premier Modi, der irgendwann gesagt hat, seht ihr, wir sind einfach diejenigen, die den globalen Süden vertreten. Und ich glaube nicht, dass Putin irgendwie ein großes Interesse hat, den globalen Süden zu vertreten. Also das glaube ich tatsächlich nicht, aber er reitet diese Welle ganz gut mit.
Und das hat für Putin, wir haben es gehört, ja auch wirtschaftliche Vorteile. Ist das nicht auch aus westlicher Perspektive, aber auch ein Stück weit selbstverschuldet? Also diese Entwicklung von einer Sichtweise, ihr als der globale Süden und wir als der Westen, die sich immer weiter voneinander entfernen. Wie schätzt du das ein?
Wir tun immer so, als guckten wir über unseren Tellerrand hinaus. Aber unser Tellerrand ist eben immer auch unser Tellerrand. Und wir sind nicht diejenigen, die wahrnehmen wollen, dass Staaten wie Iran und Russland Auswege finden aus unserem westlichen Sanktionsregime, dann arbeiten die halt auf einer anderen Ebene zusammen. Ich habe neulich in Vladivostok, also im fernen Osten von Russland, mit einer Teehändlerin geredet oder mit so einer Frau, die irgendwie Getränke verkauft hat. Und die sagte dann, naja, es sei jetzt so ein Problem mit dem guten Kaffee, den ins Land zu bringen. Aber naja, okay, dann weicht man eben auf andere Produkte aus. Wenn der Westen uns nichts mehr liefern will, dann besorgen wir uns das halt woanders. Und da hat diese Händlerin das natürlich auf den Punkt gebracht. Wir denken immer, naja, wir haben doch diese Sanktionen aufgebaut, aber ein großer Teil dieser Welt interessiert sich einfach gar nicht für unsere Sanktionen. Wenn man sich momentan anguckt, wie die Menschen in der arabischen Welt reagieren auf das, was da zwischen Israel und der Hamas passiert, auf jeden Fall auf den Straßen, sagt man eben, seht da, der Westen kommt immer mit seinen Demokratievorstellungen und sagt Gerechtigkeit auf dieser Welt, alle müssen gleich behandelt werden, Menschenrechte gelten für alle, lalali, lalala. Und da hält der Westen es aber nicht ein, sondern steht ganz klar auf der Seite Israels. Während die Menschen in den arabischen Straßen eher so sind, dass sie sagen, na, also das ist schon etwas, was wir als ungerecht wahrnehmen, als da misst der Westen wieder mal mit zweierlei Maß. Und wenn Putin sich dann hinstellt, und das hat er gemacht, beziehungsweise sein Vertreter bei den Vereinten Nationen, und sagt, da der Angriff, den jetzt Israel, mutmaßlich Israel, denn das ist ja immer noch nicht erwiesen, man kann es aber als wahrscheinlich annehmen, wenn Israel jetzt die iranische Botschaft in Damaskus angreift, da passiert überhaupt nichts. Da gibt es noch nicht mal eine Verurteilung im UN-Sicherheitsrat. Aber wenn es jetzt dem Westen passierte, dann wäre das Geschrei groß. Und das trifft natürlich ganz klar den Nerv zum Beispiel der Menschen in der arabischen Welt, aber auch woanders, nicht nur in der arabischen Welt, sondern man denkt dann, okay, Putin und seine Leute stellen sich als eben die Rächer der Entrechteten dar. Und das ist etwas, was auf jeden Fall auch mit dem Iran geteilt wird. Iran steht momentan als eine Kraft da, die es immerhin wagt, Israel anzugreifen.
Also, bei den beiden Staaten Iran und Russland, da stecken also strategische Interessen dahinter, innen- und außenpolitisch. Das kann zusammenschweißen, haben wir gerade gesagt, auch wenn man dieselben Feinde vielleicht in Anführungszeichen hat. Was würdest du sagen, Iran und Russland, ist das eine echte Freundschaft für immer oder ist es nur eine vorübergehende Allianz für gemeinsame Interessen?
Nee, ich glaube tatsächlich, es sind derzeit taktische Überlegungen, die die beiden zusammenbringen. Aber strategisch, also langfristig gedacht, haben sie einfach zum Teil unterschiedliche Interessen. Also ich bin gerade in Georgien, in der Hauptstadt Tiflis, aber ich war neulich im Pankisi-Tal. Das ist tatsächlich direkt am Fuße des Kaukasusgebirgszuges. Und auf der anderen Seite, es ist ganz romantisch, alles noch schneebedeckt dieser Tage, kann man auf der anderen Seite, weiß man, da ist Tschetschenien. Das ist ein alles muslimisches Gebiet. Und eigentlich hing dieses Gebiet immer eher mit dem Nahen Osten zusammen. Und da siehst du jetzt eigentlich auch, wo auch Interessenbrüche da sind. Also wo Russland Interessen hegt, die eigene sind, und Iran eigene Interessen hat. Und das ist etwas, was eben strategisch, also langfristig auch wieder eher ausgerichtet ist. Mhm. Also nur ein Beispiel. Teheran hat einen Nord-Süd-Transportkorridor vorangetrieben. Der Iran mit Aserbaidschan und dem Kaspischen Meer bis nach Russland verbinden soll. Also da arbeiten sie zusammen auf jeden Fall. Aber Iran und Armenien beispielsweise haben ganz eigene Gashandelsabkommen geschlossen. Und Armenien ist zum Beispiel ein Land auch hier im Südkaukasus, das sich gerade von Russland lossagt. Und das heißt, da hast du so Brüche. Wenn wir auf den Nahen Osten gucken, Iran versucht es, Einfluss zu gewinnen in der arabischen Welt über Libanon, über die schiitischen Gruppierungen oder Bevölkerungsgruppen in Libanon, in Anführungsstrichen in Syrien, im Irak, in Bahrain und auch im Jemen über die Houthis. Russland hat ein anderes Interesse. Russland hatte jahrzehntelang durch die Sowjetunion Einfluss im Nahen Osten, hat zum Beispiel den Assad-Staudamm mitgebaut in Syrien, war mit beteiligt am Staudammbau in Ägypten, am großen Nasser-Stausee. Und dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 fiel der Einfluss ab. Und das ist etwas, was Russland auf jeden Fall wiedergewinnen möchte. Und das kannst du daran sehen, dass es sowieso ja noch immer diese Militärbasis in Syrien hat. Aber man hat auch versucht, die Fühler auszustrecken in Richtung Ägypten und auch in Richtung Libyen nochmal. Also da gibt es ganz klar Interessen. Und die gehen nicht unbedingt zusammen. So, das heißt, da arbeiten sie nicht langfristig zusammen. Sie kooperieren jetzt taktisch in Syrien, um das System an der Macht zu halten. Aber sie werden da langfristig wahrscheinlich nicht kooperieren. Und spätestens, wenn sie da irgendwann Fuß fassen, mögen sie dann eventuell eben auch Konkurrenten werden.
Was meinst du denn, würde den beiden Staaten jeweils eine weitere Eskalation gerade in der Region im Nahen Osten eher nutzen? Oder glaubst du, dass die eigentlich schon eher echten Frieden dort wollen?
Also, ich glaube, Iran würde eine weitere Eskalation eher schaden, weil eine weitere Eskalation dann doch sehr wahrscheinlich beinhaltete, dass es auch direkte Angriffe auf den Iran gäbe. Und das würde dann nicht nur alleine vorangetrieben von Israel, sondern mutmaßlich auch von den USA. Wie weit die dann wiederum in irgendeiner Weise da Boots on the ground bekommen, also tatsächlich Soldaten reinbringen, das wage ich zu bezweifeln. Also die USA sind im Irak gescheitert, der Irak ist dreimal kleiner. Das wird wahrscheinlich alles nicht sein. Möglicherweise würde das dann sogar das iranische Regime erfestigen, weil sie sagen könnten, hey, wir sind die Angegriffenen, wir müssen uns verteidigen. Also möglicherweise ist es im Interesse Irans sogar. Russland würde auf jeden Fall davon profitieren, weil die Leute würden nicht mehr dahin gucken, sondern die würden, also und in die Ukraine gucken, sondern die würden dann alle in den Nahen Osten schauen. Also ja, möglicherweise haben beide daran ein Interesse, aber Ob sie es wirklich so weit treiben werden, ich weiß es nicht. Man muss sich auch klar machen, dass für Putin eigentlich von Beginn seiner Amtszeit an, 2000, war es, er immer Krieg als politisches Mittel eingesetzt hat. Insofern wäre es vielleicht voll und ganz in seinem Interesse, ja.
Und glaubst du denn, dass da ein großer Krieg bevorsteht oder eher nicht?
Boah, als ich noch Nahost-Korrespondent war, haben wir eigentlich immer damit gerechnet, dass es passiert, was jetzt passiert ist und was dann eben doch letztlich irgendwie im letzten Moment abgeschwächt wurde, weil ich glaube, dass die Iraner einfach eine sehr kluge Politik betreiben. Klug, das heißt nicht, dass ich das irgendwie werten will im Sinne von, dass ich es gut finde, aber sie gucken sehr genau auf das, was sie machen. Und die Aktion jetzt, der Angriff auf Israel, war sehr klug eingetütet. Sie hatten gesagt, wir werden Vergeltung üben. Und dann haben sie aber in dem Moment, in dem sie die Raketen abgeschossen haben und die Drohnen losgeschickt haben, haben sie auch gleich gesagt, so, das war's. Wir haben jetzt hier unser Wort erfüllt und wir wollen keine weitere Eskalation. Das heißt, sie sind gesichtswarend aus ihrer Sicht auf jeden Fall da herausgegangen. Und das zeichnet eigentlich die ganze Zeit die Politik der Iraner aus, wie ich finde.
Also du hast gesagt, das Handeln von Iran war zumindest sehr strategisch. Würdest du das auch sagen für Russland? Gilt das für beide?
Ja, also ich glaube, dass Russland sich am Anfang des Ukraine-Krieges übernommen hat oder ein bisschen zu vollmundig war. Mhm. Also von wegen, wir nehmen die Ukraine ratzfatz ein und so. Das hat ja nicht geklappt. Mhm. Aber ich glaube, jetzt sitzen sie es aus. Und wenn ich das so richtig sehe, dann sagt es noch keiner so richtig gerne im Westen offen, aber ich glaube, dass die Ukraine de facto verloren hat. Hm. Also der Krieg ist für die Ukraine verloren, wenn ich das so richtig sehe. Sie haben kein Geld, sie haben keine Waffen, sie haben keine Manpower, sie haben keine Waffen, um die möglichen Männer, die an die Front gehen würden, mit Waffen auszustatten, damit die sich auch oder ihr Land verteidigen können. Europa ist zerstritten. In den USA weiß man nicht, wem man jetzt eigentlich welche Waffen liefern soll. Das sieht alles eher düster aus.
Wie kritisch es tatsächlich für die Ukraine aussieht, darüber haben wir eine eigene 11KM-Folge gemacht mit Anna Engelke, Host vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und dass Putin den russischen Angriffskrieg definitiv schon gewonnen hat, das sieht Anna ein bisschen anders. Verlinken wir euch in den Shownotes.
Am Ende, jeder Krieg endet irgendwann und irgendwann kommt es zu Verhandlungen und das wird auch in dem Fall so sein. Und am Ende werden dann Verhandlungen geführt werden, die auf jeden Fall irgendwie in seinem Interesse eher sein werden und weniger die im Sinne von der Ukraine vorneweg und der EU auf der anderen Seite.
Mhm. Ja, und was heißt das für den Westen? Treiben Russland und Iran den sogenannten Westen dann vielleicht auch so ein bisschen vor sich her?
Na, vor sich her treiben ist vielleicht nicht so das richtige Wort. Also sie haben natürlich den Vorteil, dass sie völlig andere Systeme sind als die westlichen. Also es sind halt keine Demokratien, sondern da haben wir Autokraten an der Macht oder Diktatoren oder wie auch immer du es nennen willst, die ihren Stiefel durchziehen können. Und das kannst du im Westen halt nicht, weil du da immer noch diese Kontrollen hast von Parlamenten, die sagen, nee, aber dieses Raketensystem wollen wir jetzt nicht schicken. Das wird ja überhaupt nicht diskutiert in solchen Staaten wie Iran oder Russland. Da diskutiert man nicht alles zu Tode. Also ich bin ein absolut überzeugter Demokrat, aber manchmal ist die Demokratie eben auch lähmend, wenn es um
Kriegsführung geht.
Wenn es um Kriegsführung geht, genau.
Danke dir, Björn.
Danke, Viktoria.
Ciao. Björn Blaschke hat uns mitgenommen in eine Beziehungsanalyse zwischen Russland und dem Iran. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jonas Teichmann, Alexander Gerhardt und Jakob Böttner. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss. Oder nee, noch nicht ganz. Ich habe ja noch einen Podcast-Tipp für euch. Ein Tag, ein großes Nachrichtenthema. Das liefert euch News Junkies. Den RBB-Podcast hört ihr montags bis freitags immer am Nachmittag in der ARD-Audiothek.
Krieg in der Ukraine. Streit in der Koalition, Verbot von E-Scootern oder Gender-Debatte.
Jeden Tag kümmern wir uns um ein aktuelles Thema. Wir gehen in die Tiefe, wir informieren gründlich und wir diskutieren kontrovers bei den News Junkies.
Das ist ein Podcast von rbb24, moderiert unter anderem von uns, Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Ihr findet die News Junkies von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.